Ruben, Tag oder Nacht?
Ich würde sagen Nacht, weil man dann Zeit hat für sich selber. Man kann sich mit wichtigen Dingen beschäftigen und die Leute, die einem tagsüber so auf die Nerven gehen, einem E-Mails schreiben und was von einem wollen, die schlafen dann in der Regel. Deswegen auf jeden Fall Nacht und grelles Licht stört mich auch. Also Nacht ist super.
Wenn du mich gefragt hättest, ich hätte früher Morgen gesagt, weil da dieselben Argumente zutreffen. Aber ich bin froh, dass du auch Nacht gesagt hast.
Also so 7 Uhr abwärts so.
Ja, genau. Also so 5 Uhr, 6 Uhr, das ist so meine Zeit. Aber gut, dass du über die Nacht gesprochen hast, denn das ist unser Thema heute in unserem Podcast, dem Film- und Buch-Podcast. Erklär mal die Spielregeln.
Sehr gerne. Das läuft wie auch die vergangenen Folgen. Ich mag Filme. Du magst Bücher, das genau. Ist so die Grundprämisse. Und weil ich Filme mag, bringe ich immer einen Film mit rein, den wir uns beide vorher angeguckt haben. Und weil du eben Bücher magst, lese ich vorher mit dir zusammen ein Buch, das du für mich ausgesucht hast. Und das sind nicht irgendwelche Bücher, irgendwelche Filme, sondern zwei, die zum jeweiligen Oberthema der Folge passen. Und das Oberthema der Folge heute ist die Nacht.
Und welches Buch habe ich dir mitgebracht?
Du hast mir ein Buch mitgebracht, das ich jetzt zum zweiten oder dritten Mal, glaube ich, gelesen habe. Nämlich eine Novelle von Fjodor Dostojewski. Weiße Nächte heißt die. Ist aus dem Jahr 1848. Ich glaube, bis jetzt so der Rekord für das älteste Buch, was wir hier besprechen. Und Dostojewski kennen die meisten, glaube ich, so vom Namen zumindest. Das ist mit Tolstoi so der berühmteste Schriftsteller aus Russland immer noch. Und Weiße Nächte hat auch Dostojewski relativ früh geschrieben, mit 26, 27 oder so, glaube ich. Und ja, ich erzähle mal, worum es geht. In dem Buch geht es um einen namenlosen Erzähler, einen Protagonisten. Wir wissen nicht, wie er heißt. Es ist eine sehr einsame Person. Er sagt von sich selbst, dass er nie wirklich einen Freund gehabt hat, eine Freundin schon mal gar nicht. Und er lebt in einem kleinen Zimmer, verbringt die meiste Zeit damit, durch St. Petersburg zu laufen und sich die Menschen und die Häuser da anzugucken. Er spricht mit niemandem, außer mit seiner Haushälterin, aber er hat trotzdem das Gefühl, dass er die Seelen dieser Menschen, die auf der Straße sind, dieser Stadt und auch die Häuser kennt. Er hat da eine ganz große Fantasie. Er stellt sich vor, wie schlecht sich zum Beispiel ein Haus fühlen muss, weil es jetzt eine andere Farbe bekommen hat. Und in einer Nacht, in einer dieser weißen Nächte, trifft er eine Frau, die gerade von einem Mann bedrängt wird. Er kommt ihr zu Hilfe und die beiden kommen so ins Gespräch. Nastjenka heißt diese Frau und es stellt sich raus, dass sie beide auf ihre Art einsam sind. Nastjenka lebt mit ihrer Großmutter zusammen und die verbietet ihr, irgendwo hinzugehen. Sie heftet sie mit einer Nadel an sich ran, damit sie nicht wegläuft. Und Nastjenka muss dieser Großmutter eben immer vorlesen. Das erzählt sie ihm und das ist im Prinzip das, was in dieser Novelle passiert. Die beiden gehen spazieren, schütten sich ihre Seelen gegenseitig aus und im Verlauf der Geschichte stellt sich eben raus, dass es noch einen zweiten Mann gibt und man fragt sich so ein bisschen, wie das Ganze ausgehen soll. Das ist diese Geschichte.
Und wie stehst du dazu?
Ja, wie gesagt, ich habe es jetzt zum zweiten oder dritten Mal gelesen. Als ich das erste Mal gelesen habe, muss ich sagen, hatte ich schon sehr viel Mitgefühl auch mit diesen Protagonisten und ich konnte irgendwie seine Situation so sehr gut nachfühlen, wie das auch beschrieben wurde, wie er sich so vorstellt, wie er seine Fantasie in diese Stadt projiziert, in diese Frau projiziert, die er gar nicht so lange kennt. Jetzt beim zweiten Mal ist mir schon aufgefallen, wie unglaublich selbstmitleidig dieser Typ ist. Also bei der ersten Begegnung erzählt er ja ganz ausufernd, wie einsam er ist und dass sie jetzt bitte auch Mitleid mit ihm haben soll. Und das fand ich schon einigermaßen unangenehm. Trotzdem finde ich es immer noch schön, wie der Text dieses Buches schafft, aus dieser Nacht so einen radikalen Begegnungsraum zu machen, wo wirklich so alles möglich ist, was ich vorhin auch schon angedeutet habe. Ja, das ist so eine Tageszeit, da wird irgendwie, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, da wird niemand auf die Idee kommen, jetzt über Jobs oder die Mietpreise in St. Petersburg zu sprechen oder sowas. Also man nimmt es den Figuren irgendwie ab, dass sie sich über existenzielle Sachen unterhalten, was man sonst vielleicht kitschig finden würde, aber irgendwie zu dieser Tageszeit passt es irgendwie.
Wie ging es dir mit dem Buch? Ganz witzig, dass du darauf auch nochmal zu sprechen kommst, weil ich so ein bisschen an unsere letzte Podcast-Folge denken musste mit dem Tanzen, mit dem Arthur, der da in dem Club war und der auch so eine Parallelwelt hatte, aber eine ganz andere, wo es wenig um Gefühle ging. aber trotzdem die Nacht dafür genutzt, wo du was am Tag nicht möglich gewesen wäre. Und hier ist es halt die Nacht zum gefühlvollen Austausch. Also geh da voll mit dir mit. Aber ich fand nicht ihn nervig, ich fand sie katastrophal.
Okay,
ich
das musst du ausführen.
Ich fand sie so katastrophal. Ich fand sie kindlich, die Nastenka. Ich fand sie naiv, ich fand sie egoistisch, wie sie mit ihm umgegangen ist. Ich fand sie schwankte immer zwischen rücksichtslosem Verhalten und so ernst gemeinter Verliebtheit. Für mich ging das gar nicht.
Aber andererseits vielleicht auch was Realistisches, gerade wenn man da so jung ist und irgendjemanden Fremdes kennenlernt und sich fragt, wo stehe ich eigentlich zwischen diesen beiden Personen? Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging dazu, dass ich das, also ich hatte das Gefühl, das ist schon sehr aus einer männlichen Perspektive eben geschrieben und mir ist das nämlich auch aufgefallen, wie ständig betont wird, dass sie sagt, ich bin ja nur so eine naive junge Dame und was weiß ich schon und so. Und mich hat das auch so ein bisschen gestört. Also ich habe mir so ein bisschen vorgestellt, dass da der Dostojewski da sitzt und sich seine Traumfigur da so aufschreibt, wo dann der Mann ihr von der Welt erklären kann. Ich weiß nicht, ob du auch so dieses Gefühl hattest oder...
Ja, ich fand, der namenslose Protagonist war auch ein Jammerlappen. Da hast du recht. Aber ich... So war der Roman halt auch aufgebaut, ne? Der heißt ja nicht ohne Grund mit dem Untertitel Ein empfindsamer Roman aus den Erinnerungen eines Träumers. Also der verspricht ja auch nichts anderes. Da habe ich auch nichts anderes erwartet. Ich hätte vielleicht von der Frau einfach ein bisschen mehr erwartet.
Ich finde es aber auch trotzdem interessant, wie diese beiden Figuren, also du merkst ja schon so einen richtig krassen Unterschied zwischen den beiden, ne?
Ja, das
also auch
stimmt.
Wie das geschrieben ist. Weil ich habe das Gefühl, Dostojewski glaubt da so richtig stark an seine Dialoge. Ich glaube, er war ja auch Theaterfan. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass er auch Schiller im Theater gesehen hat, Die Räuber oder sowas. Und dann war er ganz verzaubert und so weiter. Ich glaube, er hat selber keine Dramen geschrieben, aber Dialoge sind da, glaube ich, schon ziemlich wichtig. Schuld und Sühne war das andere Buch, was ich von ihm mal gelesen habe. Und da gibt es auch so ein Wortgefecht zwischen dem Polizisten und ihm. Und dann, das macht echt Spaß zu lesen, weil er es wirklich schafft, für jede Figur so eine ganz eigene Sprache zu finden. Und ich glaube, das ist hier auch das, was du meinst, ne? Dass der Protagonist am Anfang zum Beispiel erzählt, wo er herkommt, was ihn so auszeichnet. Und sie erzählt danach was über sich. Und er ist so total ausschweifend, benutzt so total literarische Sprache, spricht in Metaphern über sich und sein Leben. Und sie erzählt so ganz sachlich, was Phase ist. Ich wohne bei meiner Großmutter. Sie erlaubt mir nicht wegzugehen. Und
ich habe mich verliebt in diesen Mieter.
Genau. Und das ist so ganz,
weg.
Das ist so ganz klar ein Satz hinter dem anderen, so fast schon wie bei An Liebe stirbst du nicht, in seiner Klarheit und Trockenheit. Und er ist da eben ganz anders. Und das zieht ja auch so durch, finde ich, durch das Buch, dass die beiden eine komplett unterschiedliche Art haben zu sprechen und wahrscheinlich auch so auf die Welt zu blicken. Und er schaut sich dann so zwei ganz unterschiedliche Einsamkeiten an. Ich weiß nicht, ob dir das auch so ging.
Ja, ich könnte mich in ihn besser hineinversetzen, in sie gar nicht. Ich glaube, da kommen wir nicht mehr überein heute.
Es ist natürlich auch so aus seiner Perspektive auch hauptsächlich geschrieben, ne? Wir sehen auch seine Gefühle
und seine
ausformuliert, seine
Monologe
und so weiter und wie er natürlich auch den Tag versucht rumzukriegen, um endlich sie in der Nacht wiederzusehen. Das fand ich auch ganz interessant, so dieses Tag-Nacht-Verhältnis. Unser Thema ist ja die Nacht. Der Tag kommt ja auch ab und zu mal so in so Zwischenkapiteln auch vor, ne? Und nimmt ja nicht so eine besonders positive Rolle ein. Also es ist ja nicht so, dass er das genießt, tagsüber da in seinem Zimmer zu hocken, ne?
Nee, der hofft immer auf die Nacht. Also der sehnt sich danach. Es sind ja insgesamt 4 Nächte und 1 Morgen, also sehr knapp gehalten alles.
Wie würdest du das sehen, die Rolle der Nacht in diesem Roman? Der heißt ja auch die Weiße Nächte. Ja, wie wichtig ist das vielleicht, damit diese Begegnung zwischen den beiden überhaupt zustande kommen kann?
Ich finde, die Nacht macht alles unschuldiger und verletzlicher und es ist so ein Raum, wo man mehr zueinander kommen kann. Wie du schon am Anfang gesagt hast, da sind halt weniger Leute, da ist weniger los und da sind halt die zwei Leute, die sich getroffen haben an einem Geländer und in den Austausch gegangen sind, was so an dem Tag in diesem ganzen Wirbel gar nicht passieren würde und deswegen, ich romantisiere auch ein bisschen die Nacht, also passt.
Aber es passiert ja da auch,
es
ne?
Passiert.
Zu dem Zeitpunkt, also die Nacht wird total romantisiert und es wird, finde ich, noch deutlicher dadurch, dass dieser Tag für den Protagonisten ja total trostlos ist, wenn er sich dann anguckt, wie der Regen irgendwie an die Scheibe trommelt und so und in der Nacht dann wirklich das Leben losgeht. Den Tag muss man einfach nur überstehen. Ich finde es auch interessant, wenn wir dann gleich zum Film kommen, weil da hat es eine ähnliche Dynamik für mich. Der Tag ist sowas, das ist halt so, was man erleben muss und ohne den es die Nacht nicht geben würde. Aber die Nacht gewinnt hier auf jeden Fall gegenüber dem Tag. Und das schafft, finde ich, der Film, das schafft das Buch irgendwie auch, dass man direkt instinktiv versteht, natürlich ist die Nacht irgendwie schöner, natürlich ist man da freier, natürlich bleibt die Zeit da irgendwie auch stehen, man ist irgendwie empfindsamer, verletzlicher vielleicht, was du auch erzählt hast.
Vor allem bei der Großmutter von Nastenka, sie wird ja nie rauskommen normalerweise, also klar, da bleibt nur die Nacht. Zu dem Titel Weiße Nächte, da hatte ich dir noch eine WhatsApp mit der Definition geschickt.
Stimmt.
Ich hatte mich nämlich gewundert, ja, warum Weiße Nächte? Mir war gar nicht klar, dass von Mai bis Mitte Juli in St. Petersburg die Sonne fast nicht untergeht, wegen der Sommerwende.
Ja, man kennt das so hauptsächlich von skandinavischen Ländern.
Ja,
ne? Ich wusste
aber nicht
gar nicht,
von
dass
Russland.
Es in St. Petersburg auch so ist, dass die Sonne dann nicht wirklich untergeht. Ne? Also nur so halb, glaube ich. Ne?
Also falls ihr euch das fragt, deswegen Weiße Nächte und manchen Übersetzungen heißt es auch helle Nächte.
Genau. Lass uns noch mal so ein bisschen, ich weiß nicht, ob wir es verraten, ich glaube, wir können es verraten, über das Ende noch mal sprechen, weil Dostojewski stößt einen da ja wirklich noch mal so ein Messer in den Bauch, so nachdem man schon denkt, es ist jetzt alles gut ausgegangen für die beiden.
Die waren also schon fast zusammen.
Sie waren, also wir können es, glaube ich, an der Stelle verraten, die Nastenka wartet ja die ganze Zeit auf ein Signal von diesem einen Mieter, den sie eigentlich mal hatte, mit dem sie gerne von ihrer Großmutter weglaufen will. Und er meldet sich aber nicht und die hat schon Sorge und so. Und währenddessen hat sich natürlich unser Protagonist in sie verliebt. Und es ist so die Frage, wie machen wir jetzt weiter? Und tatsächlich entscheidet sie sich dann für den Protagonisten. Sie malen sich ihre Zukunft, ihre gemeinsame aus. Sie überlegen schon, ob er nicht vielleicht auch zur Großmutter ziehen kann und so, dass sie vielleicht wegziehen können. Und so weiter. Und dann kommt plötzlich dieser Mann und sie reißt sich von ihm los und stürzt zu diesem Mann.
Und das finde ich so scheiße an ihr. Weißt du, noch nicht mehr, stürzt sich auf ihn, lässt den anderen komplett liegen. Also wenn wir jetzt wirklich über alles reden, dieses No-Go, also dann heiratet sie den direkt, den anderen Mieter.
Sie schreibt ihm
und schreibt
noch einen
Brief, dem
ne?
namenslosen Protagonistin einfach noch einen Brief. Ja, ich hoffe, es ist bei uns alles okay hier. Sag mal, ich heirate oder hab geheiratet. Weiß nicht, wie rum das dann war. So, ich hoffe, es ist jetzt alles okay. Denk ich mir, dich. Okay, nein, das müssen wir jetzt. Okay, das müssen wir jetzt. wie nennt man das?
Schneiden.
Schneiden. Was? Eine Arschens von Frau. Ich verstehe sowas gar nicht.
Ja, also es ist, wie gesagt, nochmal.
Deswegen, ich hoffe, ihr merkt, wie ich in Rage bin, von Anfang an auf diese Frau.
Das heißt, du
so ein Mann wird wenigstens sowas nicht schreiben danach, so einen Brief. Der wird einfach die Frauen liegen lassen und gut ist dann. Und dann nochmal richtig mit dem Messer rein.
Genau, also du bewertest die Frau auf jeden Fall schon vom Ende her, wie das dann alles ausgeht, ja. Ja, ist ein krasser Downer natürlich am Ende. Hättest du es dir gewünscht? Glaubst du, also jetzt wirklich, wenn wir uns den Roman oder die Novelle angucken, glaubst du, es ist dem zuträglich? Es wertet das auf, dass am Ende dann doch alles in die Brüche geht und es dann doch eben nicht funktioniert? Oder glaubst du, man hätte auch schon ein versöhnlicheres Ende wählen können? Glaubst du, Dostojewski hat da alles richtig gemacht oder das hätte nicht sein müssen?
Also ich bin schon immer ein Fan vom Happy End. Ach, es wäre natürlich auch komisch gewesen, sie hätten 4 Nächte miteinander geredet und da wäre kein Twist gekommen, weil so lief es ja. Also die kamen sich immer näher, immer näher, immer näher. Was wäre dann gewesen? Oh, nach 4 Nächten, ja komm, lass uns heiraten und dann wäre es gewesen. Also dann fehlt natürlich auch was, ich verstehe das schon, aber.
Ich meine, man muss ja auch überlegen, diesen Mieter hat sie tagsüber wahrscheinlich kennengelernt, ne? Und den anderen nur in der Nacht.
Guck mal, daran habe ich gar nicht gedacht.
Vielleicht fragt sie sich ja, kann ich mit dem denn auch ach, so einen Tag verbringen. Vielleicht funktioniert das ja nur in der Nacht. Und wer weiß, vielleicht fühlt sie dann doch ein Doppelleben und sagt, okay, in der Nacht nehme ich den und dann am Tag über den, wer weiß. Aber das ist natürlich auch sowas, was man im Hinterkopf haben muss, aus ihrer Perspektive, ne? Um sie da so ein bisschen in Schutz zu nehmen. Ja, überzeugt mich nicht so 100%. Ja, also kontroverses Buch kann man, glaube ich, sagen. Weiße Nächte.
Hätte auch gar nicht gedacht, dass du so für sie einstehst, aber okay.
Ja, man muss immer beide Figuren verstehen. Ich meine, also falls es jetzt noch nicht deutlich geworden ist, ist natürlich aus der Perspektive des Protagonisten geschrieben. Wir schauen nicht in ihren Kopf rein. Wir wissen natürlich nicht, wie ihre Perspektive ist. Deswegen ist es natürlich leichter zu verstehen, wie er leidet darunter, dass sie sich doch für den anderen entschieden hat, wie er es nicht aushält, dass sie nur befreundet sein möchte. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Nein, sie möchte natürlich nicht, dass er sich in sie verliebt, sondern will nur diese Freundschaft und er hält es nicht aus. Also es ist schon, glaube ich, ganz leicht, auch sich in den Protagonisten hineinzuversetzen.
Erinnert dich das ein bisschen an 500 Days of Summer, jetzt wo du es gerade erzählst und beschreibst?
Nicht unbedingt. Ding war. Ich glaube, da ging es ja gar nicht um eine Freundschaft, oder? Da ging es ja eher um, hat man jetzt Dating, was Festes oder nicht? Und im Endeffekt ist es dann doch nicht so. Aber klar, das ist natürlich so ein klassisches Narrativ, dass die eine Person irgendwie mehr will als die andere. Und man muss sich dann irgendwie im Miteinander darauf einigen, wie man das jetzt irgendwie löst. Und da gibt es ja viele Filme, viele Bücher, die das versuchen. Wie findest du, hat er das, wenn wir schon so ein bisschen zum Fazit von dem Buch kommen, wie findest du, hat dieses Buch das geschafft, diese Schwierigkeit, Freundschaft oder Liebe in Zeilen zu gießen?
Toll, das muss ich sagen. Unabhängig jetzt, wie ich die Protagonisten finde. Ich finde es toll, wenn man so komprimiert in 100 Seiten ein Auf und Ab von Gefühlen beschreiben kann. Mich hat es wirklich ergriffen, weil ich selber weiß, wie oft so Liebesbeziehungen oder Freundschaften einfach auseinandergehen und wie traurig das für mindestens eine Seite ist. Und deswegen kann ich es verstehen. Ich habe das erste Mal dieses Buch gelesen, da hatte ich richtig Liebeskummer. Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, 4, 5 Jahre. Ich habe es auch nachts gelesen, es ist mir direkt eingefallen für die Nacht.
Aber da möchte ich jetzt nochmal nachfragen, hat sich dein Leseeindruck da dann verändert, wenn du es jetzt nochmal gelesen hast und vielleicht diesen Schmerz nicht mehr so in dir hast? Ist es dann ein anderer Leseeindruck?
Ja, wirklich ist es. Es ist ein bisschen für mich zu pathetisch geworden, ein bisschen zu blumig. Aber für die Zeit war es passend. Ich würde es auch allen empfehlen, die Liebeskummer haben oder die zumindest bereit sind, sich in diese Zeit zurückzuversetzen, weil dann fühlt man sich richtig wohlig da drin.
Ja, blumige Sprache trifft es, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ich kenne mich mit diesen Epochen nicht so aus, aber ist es nicht auch, glaube ich, so zu so Romantik oder so geschrieben? Das war ja auch, glaube ich, im 19. Jahrhundert irgendwann.
Ich sag mal ja, aber ich bin mir jetzt auch nicht 100% sicher.
Genau, also darauf muss man sich eben einlassen. Ich glaube, es hilft, wenn dann bei eben selbst der Gefühlsregler auf 1000% gestellt ist sowieso. Genau, ich würde auch sagen, dass das ein sehr empfehlenswertes Buch ist. Mal eine komprimierte Liebesgeschichte mit aber 1000% Gefühlen. Wer das mal lesen will, sollte sich das anschauen. Ich finde es auch interessant, dass am Anfang beschrieben wird, dass so eine Nacht man ja nur erleben kann, wenn man jung ist. Und ich glaube, so eine Geschichte kann man auch nur schreiben, wenn man jung ist. Wie gesagt, er war irgendwie 26, 27, als er das geschrieben hat. Und sowas kann auch kein alter Mann schreiben, ne? Also diese Klarheit, mit der diese starken Gefühle da beschrieben werden, wo man mit ein bisschen mehr Lebenserfahrung vielleicht sagen würde, ah, das ist jetzt irgendwie alles doch ein bisschen too much. Diese Ehrlichkeit ist ja auch irgendwie beeindruckend, mit der er das schreibt. Und da ist auch kein doppelter Boden, keine Ironie. Deswegen würde ich das auch auf jeden Fall jedem empfehlen, der nicht sagt, Gefühle habe ich nicht, finde ich eklig.
Wir gehen über.
Ja.
Zu dem Film.
Zu dem Film, den habe ich dir aufgegeben.
Der wirklich einen ganz anderen Bezug zur Nacht hat. Es ist ein schwedischer Film, So finster die Nacht heißt er, von Thomas Alfredson. Ich kann das Genre gar nicht so leicht zuordnen. Drama, hat Horrorelemente, Coming of Age. So eine Mischung, würde ich sagen, oder?
Auf jeden Fall, es ist ein Genre-Mix. Sozialdrama ist ja auch so ein bisschen drin. Coming of Age hast du schon gesagt, Horrorfilm.
Ich komme mal zum Inhalt. Es geht um einen 12-jährigen Jungen namens Oscar, der in einer grauen Betonsiedlung vor Stockholm aufwächst, in den 80er Jahren. Er hat keine Freunde, nur Mitschüler, die ihn mobben. Und dann passieren in der Stadt noch ganz schlimme Dinge. Nacheinander werden ausgeblutete Leichen gefunden und vom Täter gibt es keine Spur. Oscar, der traut sich abends trotzdem noch raus und eines Abends lernt er auf dem Spielplatz seine neue Nachbarin Eli kennen. Zwischen ihnen entwickelt sich zuerst eine Freundschaft, später etwas mehr. Aber irgendwann wird Oscar klar, dass sie gar kein normales Mädchen ist, sondern ein Vampir.
Genau, das ist der Twist dieses Films. Es ist ein Vampirfilm tatsächlich. Es geht um Vampire.
Aber bitte nicht abgeschreckt sein. Das möchte ich einfach mal direkt sagen. Und das wollte ich dir auch sagen. Mhm. So, meine Message, es ist kein klassischer Vampirfilm. Es ist nicht so billig und oberflächlich umgesetzt wie Twilight oder Vampire Diaries. Es hat viel mehr Tiefe.
Und es ist jetzt auch nicht Graf Dracula oder so, so ganz in die schlimme Horrorrichtung, was ja im Prinzip einfach ein Monsterfilm ist oder so. Sowas ist es eben auch nicht, sondern wie gesagt.
Es ist echt ein tief emotionaler Film. Aber komm, wir gehen mal ein bisschen noch näher drauf ein, auf die Protagonisten. Oscar.
Genau, was ich spannend finde an beiden, muss ich sagen, dass diese Kinder ja auf ihre Art irgendwie grausam sind. Oscar lernen wir kennen in der ersten Szene, wie er ja im Prinzip probt, mit einem Messer seine Mitschüler zu erstechen, ne? Und sagt dann auch irgendwie sowas, ich hoffe, du schreist wie ein Schwein oder in diese Richtung. Und er ist ja auch sowas, was man heute, glaube ich, ein True-Crime-Fan bezeichnen würde. Also er sammelt so Zeitungsartikel von Verbrechen und ist eben trotzdem ein bemitleidenswertes Kind, weil er in seiner Schule gemobbt wird, gehänselt wird von seinen Mitschülern. Und genauso ist Ellie auch auf ihre Art natürlich grausam, weil sie ja Menschen töten muss, weil sie blutrünstig ist, aber nicht aus niedrigen Beweggründen, sondern weil ihr Überleben im Prinzip davon abhängt und wie dieser Film das diesen Figuren auch zugesteht, nicht perfekte, liebe Kinder zu sein, sondern auch eben grausam zu sein und sich darüber auch irgendwie zu finden, das fand ich eigentlich ganz stark.
Ich finde auch interessant, dass du diese bösen Seiten von beiden beschrieben hast, weil die sehe ich auch und die einzige nicht böse Seite ist eigentlich die Zuneigung zueinander. Zueinander sind sie zurückhaltend, lieb, aufmerksam, vorsichtig und zu allen anderen einfach nicht, das muss man schon sagen.
Ja, oder halt, sie haben zu anderen eben keine Bindung, ne? Also er zu seinen Eltern zum Beispiel, die Mutter sieht man nur ab und zu mal so durchs Bild laufen. Ich weiß gar nicht, ob man ihr Gesicht überhaupt manchmal richtig sieht, vielleicht in ein, zwei Einstellungen. Aber das sind nur so schemenhafte Gestalten, wo man wirklich auch durch die Kameraführung merkt, dass Oscar zu denen gar keine Verbindung wirklich hat und die nicht wirklich in sein Leben hineinlässt und eben Ellie da wahrscheinlich so die erste ist oder Ellie so die erste Person ist, die ihm da wirklich nahe kommen kann.
Was für mich ganz interessant war, ist die Beziehung zwischen Ellie und ihrem Mitbewohner. Also der Mitbewohner ist nämlich die Person, die Blut für sie gebracht hat und andere getötet hat, damit sie es nicht tun muss. Und da hatte ich mich schon gefragt, so wie stehen sie zueinander? Weil ich meine, als Vampir bleibt sie jetzt ewig 12 Jahre alt. Ist das so, dass sie mit ihm eine Liebesbeziehung vorher hatte? Oder ist das wirklich nur eine Vaterfigur? Das hatte ich mich echt gefragt.
Das finde ich aber, fandst du es gut? Ich frage mal so, also fandst du es gut, dass das nicht ausformuliert wurde? Oder fandst du es schade, dass man nicht erfährt, wer das ist?
Ich fand's gut. Ich fand's gut, dass es nicht erzählt wurde. Ich fand's sehr spannend. Da sind ja viele Dinge, die einfach nicht angesprochen worden sind.
Ja, würde ich nämlich mitgehen. Ich finde es auch gut, dass es nicht ausformuliert ist. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie diese Geschichte der beiden sein könnte. Er könnte im Prinzip der Vater sein. Es könnte aber auch eine Beziehung sein, die schon sehr lange geht, weil wir erfahren dann im Verlauf des Films, dass diese Ellie eben schon sehr alt ist, obwohl sie wie ein Kind aussieht. Das heißt, ja, es könnte auch eine vergangene Beziehung sein. Man weiß es einfach nicht genau. Und im Film funktioniert das, finde ich, so als Spiegel für das, was Oscar und Ellie dann erwartet vielleicht, wenn sie weiter zusammenbleiben. Mm. Und es schon so einen Ausblick gibt auf eine möglicherweise zukünftige Beziehung. Ne?
Irgendwie, es ist ganz witzig, aber zu ihr hatte ich eine ganz große Sympathie. Sie ist blutrünstig, bringt andere Leute um und tut alles einfach, um zu überleben. Und bei dieser Nastenka hatte ich keinen Bock mehr gehabt. Das ist schon witzig einfach.
Ja, also solange Blut fließt, ist es dann okay.
Ja, ist solange Gefühle nicht verletzt werden,
zu dieser
nur Blut fließt.
Ja, zu dieser Grausamkeit von den Figuren ist es ja auch so, dass sie ihn dann irgendwann motiviert, wirklich den Kindern auch Gewalt anzutun.
Dich zu wehren,
Gewalt antun, also wirklich auch Rache zu üben sozusagen. Und es mündet dann ja auch am Ende in eine große Rache-Szene. Und das ist ja schon auch krass, obwohl, also der Film hätte ja auch einfach den Weg gehen können, zu sagen, natürlich ist sie blutrünstig, natürlich bringt sie diese Menschen um, aber sie kann ja nicht anders. Aber dann geht der Film doch noch ein bisschen weiter. Ah, sie wird doch Leute umbringen, die eigentlich ihr nichts getan haben, so. Und dass diese Gewalt im Prinzip auch so eine Sprache für sie ist, das finde ich irgendwie schon auch mutig von dem Film, dass er wirklich sagt, auch wenn es irgendwie so ein süßes Kind ist, was leider nicht anders kann.
Ja, wirklich,
kann,
das mit dem Süßen. Beide sehen unglaublich süß und harmlos aus, das muss man auch sagen.
Genau, und in dieser Faszination fürs Grausame, für das Blut, finden die sich vielleicht auch, ne? Das ist ein so ein Punkt. Und wenn dann noch so die Nacht dazu kommt, das wollte ich noch dazu sagen, die Rolle der Nacht, finde ich, ist hier, habe ich ja schon angedeutet, ähnlich, ne? Also wenn Oscar tagsüber unterwegs ist, dann muss er sich mit seinen Mitschülern da rumquälen. Dann muss er irgendwie klarkommen mit seiner Mutter, die ihn nicht versteht, mit seinem Vater, zu dem er auch keine wirkliche Bindung aufbauen kann. Das ist sowas, was er überstehen muss. Aber wenn er dann wieder auf dem Klettergerüst sitzt in der Nacht und dann Ellie da ist, dann ist das alles weg. So. Also das ist so ein ähnliches Motiv. Und das
ich finde es hier aber noch
gut.
Lebensnotwendiger, weil sie einfach den Tag nicht überleben würde, um rauszugehen. Weil es für sie nur die Nacht gibt, weißt du? Ich finde es da noch ein bisschen, also hier finde ich es noch krasser.
Da ist es noch radikaler, ne? Also,
ist radikaler.
Da hast du recht, für sie gibt es gar keine andere Möglichkeit. Aber ich glaube, das ist auch so das, wo sie sich treffen, dass er das irgendwie nachvollziehen kann. Auch wenn er natürlich am Tag durch Sonnenlicht nicht stirbt. Aber er kann das, glaube ich, trotzdem nachvollziehen, dass die Nacht dann doch die bessere Tageszeit ist, denke ich auch.
Was auch spannend ist, 2 Jahre später gab es noch ein amerikanisches Remake. Mhm. Ich habe mir nur den Trailer angeguckt und es war ganz anders. Mehr Soundeffekte, mehr Action. Und ich finde an diesem Film ganz gut, dass der Zuschauer auf Distanz gehalten wird. Ich finde, bis auf diese freundschaftlichen Szenen zwischen den beiden wirken alle anderen Bilder sehr kalt, was einfach zur Handlung auch passt. Die heruntergekommene Schule, die Wohnungen, die Kneipe, der Winter, der in Schweden ausgebrochen ist. Alles zusammen.
Es ist so ein bisschen Berlin-Neukölln, so wenn man so eine Hochhaussiedlung sich vorstellt. So muss man sich das da im Prinzip vorstellen, diesen Vorort da in Schweden. Let the Right One In ist ja dieses Remake auch. Und das ist, glaube ich, auch der internationale Titel für diesen Film. Und das ist ja einerseits auch dieses Ritual, dass man einen Vampir reinbitten muss, damit er das Haus betreten kann. Du kanntest das auch noch nicht, bevor du den Film geguckt hast. Ne? Hier sind ja einige von diesen Vampirmythen drin, unter anderem auch, dass sie Rätsel lieben. Deswegen kann sie da diesen Rubik's Cube lösen auch und so. Das ist wohl auch so ein Vampirmythos. Aber dieses Let the Right One In, dieser Titel, das steht ja einerseits ein bisschen auch dafür, dass es für diese Figuren immer auch ein Riesenschritt ist, jemanden an sich ranzulassen. Also die beiden sind auch hier wieder extrem einsam. Die Umgebung ist feindlich, wie du schon gesagt hast, diese heruntergekommenen Häuser, diese Erwachsenen, die total frustriert sind vom Leben. Die Mitschüler quälen einen, Eltern interessieren sich nicht für einen und so weiter. Und da ist die Frage, wen lässt man überhaupt herein, wen lässt man überhaupt an sich ran? Und das ist, finde ich, so eine Doppelbedeutung an der Stelle. Das fand ich auch eigentlich ganz schön.
Und ich fand es auch so bildlich so gut umgesetzt. Es gab nämlich ja die Situation, da sagte sie, bitte mich bitte herein. Und er nahm das ganz ironisch, hat das Problem wirklich nicht verstanden und hat einfach nur so mit der Hand so ein bisschen zu sich gewunken. Und sie wollte nicht durchgehen, winkte wieder mit der Hand und irgendwann ging sie rein und er dachte sich, ja, jetzt ist alles entspannt und dann fing sie an zu bluten, aus dem Gesicht, alles fing an zu bluten und es tat ihm dann richtig leid. Und das finde ich so schön anschaulich einfach dargestellt, viel besser, als wirklich jeder andere Vampirfilm es gemacht hätte.
Ja, auch sowas, ne, wenn man...
Sie schwieg einfach, sie reagierte nicht, sie schimpfte nicht mit ihm, es war einfach nur das Bild, was da stand.
Ja. Wirklich ein sehr schönes Bild, was man, glaube ich, auch vielseitig interpretieren kann. Auch eine Sache, die man interpretieren kann, was auch, glaube ich, immer mal wieder angemerkt wurde bei diesem Film, ist, dass man sie ja auch als Transperson im Prinzip lesen kann.
Weil sie ja kein normales Mädchen sei und man ja später auch
sagt sie dann auch explizit und man sieht auch was dann darauf hindeutet. Und ich meine, wenn man ehrlich ist, für Transmenschen ist das Leben ja auch leider sehr gefährlich, ne? Wenn man sich Statistiken anguckt und so weiter, wie viel Feindschaft da diesen Menschen entgegenschlägt und nicht in jeder Ecke ist es da auch leicht, eine Community für sich zu finden, wirklich einen Gegenüber auch zu finden, was einen dann versteht. Und es gibt noch so eine andere Geschichte von dem Autor der Romanvorlage. Ich habe nur den Film gesehen, Border. Vielleicht besprechen wir den hier auch mal irgendwann. Aber der geht in so eine ähnliche Richtung. Den kann man auch ähnlich lesen. Also man kann vielleicht sagen, dass es geht einfach nur um Außenseiter, wie auch immer man das dann bewertet. Aber das ist, glaube ich, schon so eine Interpretation, die man auch nachvollziehen kann.
Man muss ja auch sagen, in der Romanvorlage des Films sprach man auch von einem kastrierten Jungen. Aber das kommt nicht zur Sprache jetzt in dem Film.
Ja, wie vieles auch nicht zur Sprache kommt. Ne? Ja. Also mit dem vermeintlichen Vater und so weiter. Ich mag das aber immer ganz gerne eigentlich in Filmen, wenn bildlich erzählt wird, wenn Dinge offen gelassen werden. Und ich glaube, hier wird gerade genug auch offen gelassen, um sich diese Welt so zusammenzubauen, die um diese beiden Kinder herum entsteht.
Danke für den Film.
Wollte ich gerade fragen.
Wirklich, danke schön. Also wir hatten den zusammen geguckt und ich war so begeistert. Schon lange nicht mehr so begeistert.
Was hat dich genau begeistert?
Mich hat die zwischenmenschliche Beziehung begeistert, wie zart und unschuldig sie auf einer Seite sein kann und wie rücksichtslos, radikal, blutig sie auch sein kann. Und ich schaue nicht gerne Horrorfilme, sei es nur Horrorelemente. Ich finde das ganz schlimm und hier hat sich das einfach in der Handlung eingeflossen und hat es erträglich gemacht.
Hat sich organisch eingefügt, dieser Genre-Mix. Ne? Deswegen, ich glaube, der Film war auch sehr erfolgreich und ich habe auch eine so eine Bachelorarbeit oder sowas gefunden oder irgendwie so eine Studienarbeit, wo eine Studentin versucht hat zu begründen, warum dieser Film so erfolgreich war. Und ihr Argument war eben auch, weil der eben Sozialdrama, weil der Coming-of-Age-Film, weil der Horrorfilm, weil der das alles irgendwie zu so einem Gesamtding vermengt, was irgendwie funktioniert und was verschiedene Leute eben anspricht auch. Ich mochte den auch so gern. Ich habe ihn auch lange nicht mehr gesehen, bevor ich ihn dir jetzt gezeigt habe. Und wieder diese Ehrlichkeit auch, die er so seinen Protagonisten gegenüber bringt, dieser Film, zu sagen, ja, natürlich sind die noch irgendwie naiv und jung und fragen sich so unschuldig, ob sie miteinander gehen können und so. Und man denkt, oh, das ist ja witzig. Aber im Endeffekt sind es auch reale Probleme, mit denen die da eben zu tun haben. Mit Eltern, die geschieden sind, mit Mitschülern, die einen ärgern und so weiter. Und das ist nicht so leicht, mit solchen Dingen umzugehen. Und natürlich ist das nicht gerade eine Musterlösung, was dieser Film da anbietet, gerade im Bezug auf diese Kinder.
Hol mal einen Schlagstock raus.
Wie man da mit umgehen kann. Aber er spielt das alles einfach mal durch. Wie wäre das, wenn man eben einen Freund als Vampir hat und sich dann wirklich dazu wehr setzt? Was ist das für eine Utopie, die man da schaffen kann? Und das alles mit diesem Vampir-Mythos zu verbinden, finde ich auch ganz schön. Schön, den auch nochmal wieder gesehen zu haben für unser Thema die Nacht.
Schön, schön. Wir sind noch nicht durch.
Nein.
Empfehlungen. Was hast du mitgebracht?
Ja, ich habe was mitgebracht, was ich auch mit dir geschaut habe, nämlich Die Spielwütigen. Ein Dokumentarfilm von 2003. Ich glaube, Let the Right One In, beziehungsweise So finster die Nacht, ist auch um den Dreh erschienen. Genau, dieser Dokumentarfilm ist von Andres Feil. Es geht um vier angehende Schauspielschüler, die wirklich die ganze Zeit ihre Ausbildung über mehrere Jahre, vier oder so, ihre Ausbildung an der Ernst-Busch-Akademie in Berlin begleitet werden. Man sieht ihre Aufnahmeprüfung am Anfang, man sieht ihre Trainings, man sieht, wie immer wieder an ihnen rumkritisiert wird. Natürlich sieht man dann auch ihre Abschlussprüfung irgendwann. Und es ist schon ein sehr eindringlicher Film, weil es sehr hart ist zu sehen, was diesen jungen Menschen so abverlangt wird in diesem Beruf, was für ein Knochenjob das wirklich auch ist, sich da durch diese Institution zu beißen fast schon, dass man sich wirklich keine Fehltritte erlauben darf, dass man auch unter den prekärsten Umständen leben muss. Gleichzeitig können diese Figuren nicht anders, als das zu machen, weil es halt ihr absoluter Traum, das wird ja auch durch diesen Titel deutlich, die Spielwütigen. Also ich kann das schon sehr empfehlen. Man kann ihn leider nicht streamen auf Netflix oder Amazon Prime oder so. Man muss sich den also leider kaufen oder ausleihen, aber es lohnt sich auf jeden Fall, finde ich.
Ich fand ihn toll deswegen, weil er sich wirklich so von üblichen NDR, WDR, RBB und sonstigen öffentlich-rechtlichen Reportagen einfach unterscheidet. Das ist nicht so billo gemacht wie, ich begleite jetzt eine Woche eine Schauspielschule, sondern man spürt die vier Jahre. Man spürt einfach die Entwicklung der Person. Man spürt den Verlust von den Menschen. Man kriegt einfach alles mit. Und das Schöne ist einfach, weil der Film so, oder die Dokumentation schon so alt ist, konnten wir einfach fleißig danach googeln und schauen, was ist denn aus den Leuten geworden.
Ja.
Schon echt cool, muss man sagen.
Schon sehr spannend. Also die sind teilweise jetzt in den 50ern, ne? Während die da noch mit ihren jungen 20er Jahren da rumspringen. Und ja, sowas ist immer spannend, dieser Effekt. Du hast auch eine Empfehlung dabei.
Ist mir jetzt schon ein bisschen unangenehm, nachdem du hier sowas Großes vorstellst. Ich bewege mich jetzt weg von der Hochkultur. Ich empfehle die Bachelors. Ich glaube, die meisten kennen es, aber für alle, die es nicht kennen, das ist eine Dating-Show, die bei RTL läuft oder online bei RTL Plus. Da kann man sich nämlich ein Probeabo holen, wie ich es gemacht habe. Da könnt ihr vier Wochen alles kostenlos schauen. Wartet vielleicht noch ein paar Wochen ab, dann könnt ihr alles hintereinander schauen. Vielleicht, worum es geht. Also meistens.
Es geht nicht um den Studienabschluss.
Es geht nicht um den Studienabschluss. Meistens in den letzten Staffeln war es zumindest so, dass es immer einen Bachelor gab, also einen jungen Gesellen, der die Liebe fürs Leben gesucht hat. Zumindest war das das Versprechen und die größte Hoffnung. Und in diesem Fall, in dieser Staffel sind es zwei. Der Dennis und der Sebastian sind die jetzigen Bachelors und die sind nach Südafrika gereist mit 30 Frauen. Und die daten dort fleißig, mal in Gruppendates, mal in Einzeldates. Und die Frauen sind so aufgeteilt, dass so irgendwie hart wie das klingt, so Team Dennis, Team Sebastian, weil die davor irgendwie so Blind-Dates hatten. Und sie deswegen schon so aufgeteilt waren. Aber innerhalb der Staffel kann man switchen. Und ich glaube, das will RTL auch so damit erreichen, so ein bisschen Spannung und dass das nicht so abläuft wie in den vergangenen Jahren, dass es nur einen Bachelor gab und er hatte so die Hoheit über 30 Frauen oder wie viele es auch immer waren, sondern dass es jetzt so ein bisschen spannender ist.
Und was ist die Faszination davon? Warum sagst du, dass kann man sich schon
kann mich machen. Hier gar nicht im Griff halten, gerade weil ich habe mich so geschämt, ich habe das vier Jahre nicht geguckt.
Das brauchst du nicht.
Und dann, ja, dann lag ich krank im Bett, Es ist gar nicht so lange her, 2 Wochen, ich konnte gar nichts mehr und ich habe irgendwie gemerkt, so, ich brauche jetzt was Seichtes, ich brauche was Leichtes, ich habe keinen Bock auf einen Liebesfilm, der schnell wieder vorbei ist. Ich habe irgendwie Lust irgendwie auf ein bisschen Realität, ein bisschen Reality-Show und dann kam ich auf den Bachelor und dann habe ich die Staffel von 2022 komplett durchgeguckt. Ich brauchte einen Tag, ich war am nächsten Tag wirklich gesund. So gut entspannt habe ich mich da.
Aber was ist es? Was sind die Konflikte zwischen denen oder doch dann die Liebesmomente?
Einfach diese Dates. Einfach diese wunderschönen Dates, die so unrealistisch und echt sind, dass man einfach so in Kapstadt so das erste oder das zweite Date hat.
Perfekt ausgeleuchtet
die
alles.
Bungee-Jumping, dass man irgendwie einen Helikopterflug hat, dass man irgendwie so hochgezogen wird und sich die Sterne anguckt. Ach, irgendwie fand ich das so schön und ja, so schöne Sachen hat man halt in Deutschland meistens nicht. Und dahin habe ich mich halt gesehnt.
Da fällt es mir gerade ein, wenn ihr Amazon Prime habt und kein Geld ausgeben wollt, über Freevee, diesen kostenlosen Kanal, kann man tatsächlich den Film So finster die Nacht auch schauen.
Ah,
wenn
ja,
ihr das
genau
noch machen wollt, das ist da auf jeden Fall verfügbar. Gibt ab und zu dann mal Werbung, aber war jetzt nicht so unendlich störend. So ein bisschen wie früher beim Fernsehgucken.
Bin ich mir gar nicht mehr gewohnt, aber war okay.
Genau, ich würde sagen, dann haben wir's
für durch. Heute. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.